Einen schönen guten Abend. Wir sind hier am letzten, also am ersten Tag der Privacy Week. Es ist das letzte Panel, der letzte Programmpunkt für heute. Wir haben ein sehr schön besetztes, sehr kurzfristig entstandenes Panel zustande gebracht zum Thema Datenspuren und Journalismus. Und weil wir das böse F-Wort, das da heißt Facebook, heute schon mehrfach in den Mund genommen haben, wir streamen jetzt auch live auf Facebook. Ich warne also vor, die vorne sitzen, sieht man ohnehin nur bestenfalls mit angeschnittenem Kopf. Also ihr wisst, die Regeln, die wir grundsätzlich festgelegt haben bezüglich Privatsphäre, das gilt natürlich auch heute weiterhin. Ich übergebe an Herbert Gnauer. Er wird ganz profund, Dankeschön, als Radiomoderator heute ins sozusagen Internetfernsehen wechseln. Und in diesem Sinne wünsche ich gute Unterhaltung.
Gewissermaßen sichtbar gemacht durch die Privacy Week. Journalismus und Datenspuren. Vorneweg, ich habe schon vor, auch ein paar Publikumsrunden zu machen. Bitte wartet, bis das Mikrofon bei euch ist. Es wird ja aufgezeichnet, es wird live übertragen und die Menschen am Stream haben sonst nichts davon, wenn ihr hier im Saal freisprecht. Wer nicht selber mit der Stimme vorkommen will am Stream oder auf der Aufzeichnung, kann seine Wortmeldung auch dem Mikrofonengel oder Engelin sagen und der oder die wird das dann übernehmen, es in den Saal zu sprechen. Ich beginne mal mit der Vorstellung der Runde. Auf der, wie soll ich sagen, Saalinnenseite, mit rechts und links bin ich ein bisschen vorsichtig. Anne Roth, Politologin, Netzaktivistin, Kryptomissionarin, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Überwachung und war auch Referentin der Fraktion Die Linke für den NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Heute Vormittag ein sehr spannender Vortrag, ein Resümee unter dem Titel Außer Spesen nichts gewesen? Fragezeichen allerdings. Keine Politikerin, aber wohl profunde Kennerin politischer Spielregeln, Mechanismen und aller Vorgänge samt damit verbundener Transparenzen und Intransparenzen. Auf der anderen Seite auch, glaube ich, gute Kennerin journalistischer Mechanismen. Als Mitarbeiterin von Tactical Tech, wo sie unter anderem das Website Me and My Shadow unter myshadow.org betreut hat, hat sie auch Workshops zum Thema Tracking und Privacy gegeben. Das ist wohl auch eine weitere Verbindung. Du beschäftigst dich also schon sehr lange mit digitaler Spurensuche. Ja. Neben mir Martin Thür, Fernsehjournalist, lange Zeit bei ATV tätig, Nachrichtenredaktion, Reportagen, Wahlberichterstattung, Moderator der politischen Interviewsendung Klartext auf ATV, vor kurzer Zeit gewechselt zu Quo Vadis Veritas, ein neues Medienprojekt, sage ich mal, und macht für Addendum, das ist ein Teil des Ganzen, TV-Reportagen. Ist das schon aktiv?
Ja. Ich meine, meine Reportage ist letzte Woche mehr gegangen.
Die erste?
Die erste, genau.
Na wunderbar. Auf Addendum und QVV, wie sich es gerne nennt, wenn wir auch noch zu sprechen kommen. Katharina Feike, freie Journalistin. Felke.
Nee, ist okay.
Ich hab's mit den Namen. Wenn ich einen Blödsinn rede, immer gleich korrigieren. Freie Journalistin im Data-Team des Bayerischen Rundfunks. Sehr spannendes Projekt. Davor im Investigativteam des Hamburger Stern, Süddeutsche Zeitung, Zeit Online, ORF und unter anderem auch engagiert für das Informationsfreiheitsgesetz in Österreich. Das Forum Informationsfreiheit hat sich ja praktisch konstituiert als so eine Art Selbsthilfegruppe von Journalisten.
Nicht nur, aber vielleicht auch, ja.
Wir befinden uns ja im Mutterland des Amtsgeheimnisses, könnte man fast sagen. Ich glaube, in Europa sind wir schon so ziemlich die Letzten, die das noch in der Verfassung haben. Ne?
Mhm. Kann man gerne auch nachher noch drüber reden.
Berührt unser heutiges Thema auch. Mhm. Last not least, wie man gerne sagt an dieser Stelle, Nikolaus Forgo, Professor für Technologie und Immaterialgüterrecht an der Universität Wien. Immaterialgüterrecht, schönes Wort. umfasst praktisch alles, was man nicht angreifen kann, inklusive den gesamten digitalen Bereich. Also mit.
Das Wort ist zwar sehr sperrig, aber die, sozusagen der Anglizismus dafür wäre Intellectual Property oder geistiges Eigentum. Und das ist schon wieder, wenn man möchte, ideologisch aufgeladen, nicht Immaterialgüterrecht. Das ist insoweit zwar komplexer auszusprechen, aber neutraler und außerdem altertümlicher.
Ja, beginnen wir vielleicht.
Jetzt sind alle wach.
War ich zu stürmisch? Wenn du das Echo ein bisschen wegkriegen könntest, nicht. Okay, dann muss ich mich wohl daran gewöhnen. Beginnen wir vielleicht mit dem, was das Data Team im Bayerischen Rundfunk macht. Das liest sich ja fast ein bisschen so, als würde dann im Endeffekt sozusagen der Journalismus automatisiert werden. Ihr macht tatsächlich Big Data Auswertungen von so ziemlich allem, was öffentlich verfügbar ist an Daten. Und das ist in einer gewissen Hinsicht eigentlich mehr als die Polizei darf. Weil die Polizei braucht für sowas zumindest einen begründeten Anfangsverdacht.
Ja, wobei ich da schon einwerfen muss. Ja, ich versuche es noch einmal. Wobei ich schon einwerfen muss, so viel ist ja dann öffentlich auch nicht verfügbar. Also wenn wir dann auch zu dem Thema Open Data kommen, da fühle ich mich in Bayern auch immer wieder so ein bisschen wie an Österreich erinnert. Auch so ein heimeliges Gefühl, weil man es da mit Open Data oder auch Informationsfreiheit nicht so, wie soll ich sagen, transparent hält. Aber klar, also wir arbeiten viel mit Daten. Unser Ansatz ist zu sagen, wir beginnen die Geschichte bei den Daten, schauen dann, was können wir daraus für Geschichten entwickeln, wenn wir unterschiedliche Datensätze miteinander kombinieren. Aber es kommt natürlich auch immer dann irgendwo der Punkt der ganz normalen, sage ich jetzt, journalistischen Recherche dazu, indem man Leute trifft, mit denen spricht und daraus dann im besten Fall gute Geschichten entwickelt. Ja.
Ich mache einen vorsichtigen Versuch, ja, es geht vorläufig. Naja, wenn du sagst, es ist gar nicht so viel öffentlich zu haben, dann würde ich sagen, trifft das vielleicht für die einzelnen Daten zu, aber nicht unbedingt für die Verknüpfung. Ich und wahrscheinlich einige der hier anwesenden Personen erinnern sich noch mit ein bisschen gruseligem Vergnügen an den Vortrag von David Kriesel an CCC Congress 2016. Da ging es um Spiegelmining, Reverse Engineering, Spiegel Online. Und der gute Kriesel hat da ja einfach aus den Veröffentlichungsdaten, harmlose Sache, Rückschlüsse gezogen darauf, wer zum Beispiel in der Redaktion mit wem er Bandschall hat. Das war ziemlich plausibel. Also der Teufel steckt nicht im einzelnen Datum, sondern in der Verknüpfung.
Klar, das stimmt. Ich würde das jetzt aber, also das ist vielleicht ein Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen jetzt bei BR Data. Klar, man kann über Datenspuren wahnsinnig viele Geschichten machen. Wir haben damals, wie ich noch bei der Süddeutschen Zeitung war, ein großes Projekt gemacht über IoT. Das ist hier, ich glaube, heute ja auch schon mehrmals Thema gewesen, wird es auch wieder sein, wo wir monatelang einfach über bestimmte Suchmaschinen recherchiert haben, okay, in Deutschland jetzt, welche Geräte sind mit dem Internet verbunden und frei zugänglich. Wir haben uns davor einen ethischen Kodex gesetzt, weil wir natürlich auch gesagt haben, wir sind Journalisten und keine Hacker und wir möchten da jetzt auch nicht einfach fremd quasi in irgendwelche Systeme reingreifen, aber das könnte quasi jeder machen, was gibt's alles. Und wir sind halt dann draufgekommen, nach den paar Monaten Recherche, es gab hunderte offene Webcams und Server und Dokumente, die ich einfach frei zugänglich runtergreifen konnte. Ich habe da Babys beim Schlafen beobachtet, in Wohnzimmer geschaut, in Spielcasinos, in Apotheken, Reisepässe mir runtergezogen, x Online-Zugänge. Wir hatten zuletzt sogar einen Offizier vom deutschen Verteidigungsministerium, der da dann seine ganzen Flottenpläne und so halt auf irgendeinem Server zwischengelagert hatte und das war alles nicht gesichert und frei zugänglich. Also ja, man kann über diese Datenspuren wahnsinnig viel recherchieren und auch gute Geschichten machen. Und ich glaube, das ist ein grundlegendes Anliegen und das war es auch damals bei uns bei der Geschichte, dass du einfach auf dieses Problem aufmerksam machst. Also dass es da auch einfach unsere Aufgabe ist, als Journalisten zu sagen, da gibt es ein Problem, das wird öffentlich nicht genug thematisiert und da kommen wir quasi ins Spiel und müssen sagen, das haben wir uns angeschaut, wer trägt dafür die Verantwortung, kann man das überhaupt so klar definieren, aber wir müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen.
Also es ist nicht nur ein Recherchetool, sondern ihr thematisiert das für sich auch nochmal.
Klar.
Was sagt der Jurist dazu? Ist das alles in trockenen Tüchern oder doch eher auf dünnem Eis?
Was jetzt genau? Also die Entwicklung des Rechts oder die Auswertung der Daten?
Die Auswertung der Daten, die Zusammenführung, man könnte auch sagen, es ist eine Art Rasterfahndung, wenn ich jetzt das Internet absuche nach Daten über eine bestimmte Person.
Ja gut, das, also wie immer ist die Antwort des Juristen, es kommt drauf an. Also die erste ganz grundsätzliche Unterscheidung ist mal vermutlich, wer diese Erhebungen durchführt, ja, ob das ein Medium ist, weil wenn es ein Medium ist, dann sind weite Bereiche des Datenschutzrechts schon mal ausgeschaltet. Oder ob es eine öffentliche Stelle ist, die braucht üblicherweise eine gesetzliche Grundlage dafür, die hat sie in vielen Fällen. Oder ob das irgendwie Herr Müller oder Frau Meier ist, die über zu viel Tagesfreizeit verfügt. Ja, wenn wir über den letzten relativ einfachen Fall reden, dann ist das in vielen Fällen nicht zulässig. Ja, also die massenhafte Erhebung und Auswertung von personenbezogenen Daten ohne entsprechende Rechtsgrundlage ist in vielen Fällen unzulässig. Ändert aber nichts daran, dass es trotzdem gemacht wird.
Also es gäbe schon Ansätze, da zum Beispiel sich auf dem Klagsweg zu wehren, wenn da bei Recherchen irgendwas rauskommt, was einem vielleicht nicht ganz so angenehm ist.
Also wie gesagt, wenn ich heute drauf käme, dass Herr Müller um die Ecke systematisch meine Datenspuren im Netz auswertete, dann könnte ich versuchen, mich dagegen rechtlich zu wehren. Ja.
Aber dann nicht, wenn man eine öffentliche Person ist oder eine Person von öffentlichem Interesse, wie es so schön heißt.
Nein, im Grundsatz auch dann, weil sozusagen eine Speicherung auf Vorrat von personenbezogenen Daten durch Private nur dann zulässig ist, wenn es dafür irgendeine rechtliche Grundlage gibt. Das nennen die Juristen das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt im Datenschutzrecht. Also es ist immer verboten, es sei denn, es gibt eine Erlaubnis. Und diese Erlaubnis kann in allem Möglichen liegen, zum Beispiel in einer Einwilligung. Das ist sehr häufig der Fall, wenn ich in irgendwelchen Foren mich herumtue, ja. Oder in irgendeiner Rechtsgrundlage. Und diese Rechtsgrundlage kann in Deutschland, das ändert sich jetzt aber gerade, zum Beispiel auch darin liegen, dass man sagt, im Zweifel sind die Interessen dessen, der sammelt, höher zu bewerten als die Zweifel dessen, über den gesammelt wird. Das ist aber nicht die Regel. Die Regel ist, dass die Interessen dessen, über den gesammelt wird, überwiegen. War jetzt sehr kompliziert, ne? In kurzer Aussage, meistens illegal.
Meistens illegal. Martin, du bist ein Journalist, der viel recherchiert und hast jetzt gerade erfahren, dass deine Recherchen doch meistens illegal sind.
Naja, ich würde es sogar ein bisschen anders sehen, weil bei Privatmenschen mag das vielleicht so sein. Ich finde ja, das Problem ist ja ein viel grundsätzlicheres, weil der Staat ja viele Daten, da bin ich dann bei der Katharina, ja gar nicht hergibt, und wenn er sie hergibt, versteckt er sie. Mein Lieblingsbeispiel der letzten Tage ist zum Beispiel, wenn man von der Bundeswahlbehörde die Daten der antretenden Kandidaten will, zur Nationalratswahl, dann denkt man sich, das ist relativ deutlich öffentliches Interesse, wer da bei einer Wahl antritt, da braucht man eigentlich nicht drüber diskutieren. Und es gibt auf der Website des Innenministeriums nur ein PDF, das wahnsinnig, also es geht schon, das irgendwie dann auch zu konvertieren und die Daten dann irgendwie rauszukriegen, so dass man damit auch arbeiten kann. Aber es ist wahnsinnig mühsam, wenn man dann anfragt, schickt es mir doch bitte gleich ein Excel-File, ihr habt ja offensichtlich eins. Nein, es gibt einen Beschluss der Bundeswahlbehörde, dass das nicht als Excel veröffentlicht werden darf, sondern nur als PDF. Und das zeigt, finde ich, sehr gut, wie schwierig diese ganze Diskussion ist, weil es gibt wahnsinnig viele offene Daten. Daten, die prinzipiell offen sind, die prinzipiell da sind, wo es auch ein massives öffentliches Interesse gibt, dass darüber berichtet wird, wo aber ganz, ganz viele Menschen ein Interesse haben, die Berichterstattung darüber so mühsam wie möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, das viel größere Problem des Alltags, nämlich, dass es einfach verunmöglicht wird, dann in den üblichen Zyklen, die man in einer Redaktion hat, und das sind halt ein paar Stunden im Regelfall, diese Daten so aufzuarbeiten, dass man damit auch wirklich arbeiten kann.
Anne, du hast eher eine kritische Haltung zur Durchleuchtung von Menschen und zum Aufspüren von Datenspuren. Wie siehst du das, was da jetzt gerade an Wortmeldungen bislang war?
Obwohl ich keine Juristin bin, würde ich auch sagen, das kommt drauf an. Ich glaube, meine innere Haltelinie ist eine, die ja, jetzt keine besonders geheimnisvolle ist. Ich denke, private Daten sind private und öffentliche Daten sollen öffentlich sein. Und soweit das eben möglich ist, trifft das in fast allen Fällen zu, die mir so begegnen, dass ich das ganz vernünftig finde.
Der NSA-Ausschuss hatte ja sehr viel damit zu tun, dass hier Wissen geleakt wurde.
Ich habe im Moment das Problem, dieses Hallen, ich verstehe euch alle nicht.
Ja. Du verstehst uns nicht. Ich hoffe, das ist nur ein akustisches Problem.
Genau. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Der NSA-Ausschuss, wo du als Referentin ja mitgearbeitet hast, beruhte ja darauf, dass hier Informationen veröffentlicht wurden, die nicht veröffentlicht werden sollten. Also Edward Snowden gilt in den Vereinigten Staaten bis heute als Staatsfeind Nummer 1, mehr oder weniger. Also es liegt im Auge des Betrachters, ob eine Veröffentlichung positiv oder negativ zu beurteilen ist.
Ja, natürlich. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Betrachter. Die US-Regierung betrachtet das als total illegal und das hätte nie passieren dürfen und würde ihn immer noch gerne hinter Gitter bringen. Und je nachdem, wie man zu den Aktivitäten der Geheimdienste steht, teilen sich da die Geister. Manche finden das gut und manche finden das schlecht. Meine Haltung dazu ist, ich denke, das ist ein ganz klassischer Whistleblowing-Fall. Das heißt, jemand, der irgendwo in einem System sich befindet, da einen Missstand feststellt, nicht in der Lage ist oder überhaupt gar kein Instrumentarium zur Verfügung hat, gefahrlos diesen Missstand aufzudecken, ohne sich selber dabei erheblich zu gefährden und dann irgendwann keinen anderen Weg gesehen hat, als die Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit zu gehen, eben weil es auch kein kleiner Missstand war, sondern ein eklatant unglaublich großer Missstand. Und das haben ja auch ganz viele andere Leute so gesehen. Insofern würde ich sagen, das war richtig, was er gemacht hat. Es hat ja bis heute auch keinen Beleg gegeben, dass die Behauptung der US-Regierung zutrifft, dass dabei Leute zu Schaden gekommen sind oder irgendjemanden gefährdet hätte. Und deswegen letztlich wissen kann ich das nicht, aber ich denke, das war richtig, was er gemacht hat, auf jeden Fall.
Lässt sich das definieren, wo eine Grenze liegt, wo Daten tatsächlich schutzwürdig und einer Geheimhaltung unterliegen sollten?
Öffentliche Daten jetzt? Oder?
Naja, öffentliche Daten. Öffentlich publizierte Daten sind ja per se nicht mehr geheim gehalten. Man muss nur noch findig genug sein, sie auch zu entdecken.
Na, ich vermute, du ziehst jetzt in Richtung regierungspolitische Daten, weil ansonsten, wie gesagt, gilt für mich weiterhin, persönliche Daten haben in der Öffentlichkeit und auch bei Journalisten nichts zu suchen.
Ich bin noch beim Whistleblower.
Bitte?
Ich bin noch beim Whistleblowing.
Ja. Das kommt drauf an. natürlich ist es so, dass, und das hat auch bei Chelsea Manning beispielsweise ja eine Rolle gespielt, da ist dann auch wieder vorgeworfen worden, da sind Daten veröffentlicht worden, die sind nicht gründlich bereinigt worden. In dem Fall, wo das, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht mal das eklatanteste Problem, möglicherweise Geheimdienstdaten oder Staatsgeheimnisse betrifft, wo beispielsweise dann wieder Menschen namentlich vorkommen, zum Beispiel zivile Beamte, welcher Art auch immer, die in welchen fremden Ländern unterwegs sind, also klassische Spione gewissermaßen enttarnt werden durch diese Veröffentlichungen, die dann gefährdet werden. Das finde ich problematisch, ist aber, glaube ich, nicht das zentrale Problem. Soweit ich das verstanden habe, ist sowohl im Fall Snowden als auch im Fall Manning versucht worden, darauf zu achten, schon bei den Veröffentlichungen solche Daten dann zu entfernen, sodass es diese Form von Gefährdung nicht gegeben hat. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist natürlich der des Staatsgeheimnisses, wo die Regierungen sagen, wir sind darauf angewiesen, dass Geheimdienste für uns im internationalen Bereich unterwegs sind, um unseren Staat zu schützen. Und wenn da dann öffentlich wird, wie die genau agieren, auch mit welchen Methoden die umgehen, dann unterminiert das im Grunde unsere staatliche Sicherheit. Und da gibt es sicherlich einen Bereich, würde ich denken, wo das so zutrifft. Ich bin sehr kritisch gegenüber Geheimdiensten und würde bei Inlandsgeheimdiensten, insbesondere in Deutschland, auf jeden Fall unterschreiben, dass die abgeschafft werden müssen, weil der Schaden, den sie anrichten, wesentlich größer ist als der Nutzen, den ich da erkennen kann. Bei Auslandsgeheimdiensten finde ich, würde ich das so rigoros nicht sehen. Und finde aber, dass eine gesellschaftliche Diskussion darüber notwendig ist, wie die arbeiten und auch wie Massenüberwachung momentan vorangetrieben wird, die ich auf jeden Fall falsch finde. Das sozusagen erstmal dem allen vorangestellt. Und inwieweit das dann veröffentlicht werden kann und inwieweit dann tatsächlich staatliche Gefüge in Gefahr geraten, das kann ich kategorisch nicht ausschließen. Insofern würde ich sagen, da muss man im Einzelfall darüber nachdenken. Ich habe jetzt das konkrete Problem hier auf der Bühne, dass wenn ich als eine, die mit diesen geheimen Akten gearbeitet hat, gewissermaßen hier laut und öffentlich sage, ich bin dafür, dass alles veröffentlicht wird, dann habe ich sofort den deutschen Verfassungsschutz am Hals, weil mir unterstellt wird, dass ich genau das auch tue oder getan hätte. Und das, da habe ich sehr genau darauf geachtet, mich da ziemlich an die Grenzen zu halten und zunächst erstmal, um diese Arbeit machen zu können, die Grenzen auch zu akzeptieren, die es da gibt. Aber ich glaube, eine Diskussion ist notwendig. Und was unsere Arbeit im NSA-Untersuchungsausschuss auf jeden Fall gezeigt hat, war, dass die deutsche Bundesregierung sehr viel mehr geheim gehalten hat, als aus staatlichem Interesse aus meiner Perspektive notwendig gewesen ist. Da gab es, wir haben das dann irgendwann mal den Einstufungsgrad VS peinlich genannt. Also im Deutschen gibt es, in Deutschland sind das immer Verschlusssachen, deswegen haben die immer das VS vorne dran. Die geringste Einstufung ist NFD, nur für den Dienstgebrauch. Das sind sozusagen sämtliche Akten und Unterlagen, die im Bundestag herumwandern, und dann gibt es vertraulich geheim, streng geheim, mit sehr viel eingeschränktem Zugangskreis und so weiter. Und dazu haben wir sehr viele im Bereich VS peinlich gefunden, wo einfach, wenn die veröffentlicht worden wären, oder es hat ja viele Leaks gegeben, veröffentlicht worden sind, deutlich wurde, dass die Bundesregierung rechtswidrige Aktivitäten ihrer Geheimdienste oder ihrer eigenen Ministerien versucht hat zu verdecken. Und das heißt, was ich sicher sagen kann, ist, da wird sehr viel mehr geheim gehalten, als ich für notwendig halte. Ob das alles immer an die Öffentlichkeit muss, würde ich so nicht unterschreiben.
Ja, nach dieser Eröffnungsrunde würde ich eigentlich ganz gerne ins Publikum geben und fragen, ob ihr Fragen habt zu diesem Thema Journalismus und Datenspuren. Ja, eine haben wir schon.
Ja, es wurde gerade vorhin erwähnt, dass eben ein großer Unterschied besteht anscheinend. Zumindest ich bin ja auch dieser Auffassung, wollte es nur nochmal sozusagen fragen, den Rest des Panels, ob ein großer Unterschied auch, Rest des Panels sieht darin, private Daten, die einzelnen Personen betreffen, und öffentliche Daten, die eben öffentliche Ämter betreffen, Leute, die Ämter bekleiden, die im Sinne der Demokratie Ämter eben für die Bevölkerung ausüben. Und daher sehe ich immer wieder ein großes Problem auch mit Staatsgeheimnissen, dass sie sich ja praktisch per Definition dem demokratischen Prozess eigentlich entziehen, indem sie sozusagen staatliche Funktionen, staatliche Aufgaben, staatliche Rollen mit einem Mantel versehen, der demokratisch nicht mehr fassbar ist. Wenn ich nicht weiß, was vorgeht, kann ich auch nicht darüber entscheiden, ob ich es richtig oder falsch finde. Dementsprechend entzieht sich dem demokratischen Grundidee. Gibt es da andere Auffassungen, oder würde mich interessieren, was da sozusagen am Panel noch an Ideen dazu gibt?
Also ich kann sagen, was das Amtsgeheimnis in Österreich betrifft, nachdem ich ja also diese ganze Kampagne um die Abschaffung des Amtsgeheimnisses mitgegründet und unterstützt habe, unterschreibe ich das insofern natürlich zu 100%, dass öffentliche Daten einfach frei zugänglich sein müssen und dass ich als Bürger auch ein Recht darauf habe. Weil ich habe ja schließlich die Regierenden gewählt, die mit meiner Stimme XY machen oder eben auch nicht. Aber wenn mir von vornherein quasi das Recht abgesprochen wird, überhaupt nachvollziehen zu können, welche politischen Entscheidungen getroffen werden, und es geht mir hier um Informationen der Verwaltung, des Staates quasi, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Also insofern ja, ich bin ja nach wie vor dafür, dass das Amtsgeheimnis abgeschafft gehört. Und mittlerweile bin ich in Jahr 4. Also ja.
Ich würde noch einen Aspekt noch hinzufügen. Jetzt kann man es bei Staatsgeheimnissen ist es immer ein bisschen schwierig zu definieren, weil es ja durchaus auch Situationen geben kann, wo man sagen kann, zumindest für einen zeitlichen Rahmen von ein paar Monaten, ein paar Jahren, lässt sich vielleicht durchaus argumentieren, dass Geheimdienste, Militärs etc. Eingeschränkt zugängliche Daten für die Öffentlichkeit haben. Was ich aber schon bemerke, was den großen Rest der Verwaltung, der unser tägliches Leben betrifft, was da passiert, ist, dass öffentliche Stellen immer mehr dazu übergehen, einfach viel weniger Daten tatsächlich zu produzieren. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass der Ministerrat seit den 80ern kein Protokoll mehr anfertigt, weil das nach 30 Jahren öffentlich wurde. Und du kannst dir die Regierungssitzungen der 50er, 60er Jahre nachlesen, und das ist wahnsinnig spannend und das ist irrsinnig aufschlussreich darüber, wie diese Regierungen damals funktioniert haben. Und das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt kein Protokoll des Ministerrats. Du weißt nicht, was dort passiert, und du weißt es auch nicht in 50 Jahren. Und damit habe ich ein Problem. Also öffentliche Stellen publizieren nicht nur immer weniger Daten, sie passen auch immer mehr darauf auf, dass sie einfach keine Datenspuren hinterlassen. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt.
Was sagt der Jurist zu dieser Form der Datensparsamkeit? Sonst reden wir ja immer gerne davon.
Ja, also ich würde eigentlich gerne auf diese Position noch was sagen. Also die juristische Entscheidung, die typischerweise getroffen werden muss, ist die, ob ein Datum personenbezogen ist oder nicht. Das ist sozusagen die Kategorie, ja. Also es gibt ganz viele Daten, es gibt auch ganz viele öffentliche Daten, die nicht personenbezogen sind und die daher datenschutzrechtlich problematisch sind. Schwierig werden die Geschichten dann, wenn diese, Anführungszeichen, öffentlichen Daten, also zum Beispiel das Verhalten eines Ministers oder einer Ministerin, personenscharf irgendwo auftaucht, ne? Weil dann diese Person, so wie jede andere Person auch, prinzipiell mal ein Grundrecht auch auf Datenschutz hat. Ja. Und nicht alles, was ein Minister oder eine Ministerin tut, ist öffentlich. Und deswegen gibt es in diesen Informationsfreiheitsgesetzen, wenn es überhaupt eins gibt, und in Österreich gibt es eben ja noch keins, aber deswegen gibt es in diesen Informationsfreiheitsgesetzen regelmäßig eine Ausnahme vom Grundsatz auf Zugang zu Informationen, dann, wenn es überwiegende datenschutzrechtliche Interessen eines oder einer Betroffenen gibt. Die spannende Frage ist halt dann, wann es ein überwiegendes Interesse des Betroffenen oder der Betroffenen gibt. Darüber kann man dann im Einzelfall auch judizieren. Was man aus Deutschland so kennt, waren einige Fälle, bei denen man vielleicht der Meinung sein könnte, dass dieses Datenschutzinteresse überinterpretiert wurde. Also der Fall, an den ich mich erinnere, ist das Fahrtenbuch einer Ministerin, bei dem man dann darauf hingewiesen hat, dass es da ein Datenschutzinteresse dieser Ministerin gegeben hätte, das eben dagegen gesprochen hätte, diese Informationen weiterzugeben. Das finde ich jetzt könnte ich mir vorstellen. Also mit einem Wort, das ist eine Abwägungsfrage. Ich tue mir relativ schwer mit der Aussage, alles, was öffentliche Stellen tun oder die Personen, die in einer öffentlichen Stelle arbeiten, ist per se mal öffentlich.
Stimmt. Im besten Fall hat man ja jemanden, der kompetent genug ist und im Einzelfall dann auch abwägen könnte, überwiegt hier jetzt die Informationsfreiheit oder das Interesse an Datenschutz. Das gibt es ja auch zuhauf in Deutschland. Das sind dann die Transparenzbeauftragten oder Informationsfreiheitsbeauftragten. Das haben wir auch, also jetzt, ich bin jetzt wieder bei Österreich, das haben wir ja auch immer wieder gefordert quasi. Gibt es halt so wie das Gesetz auch bis jetzt nicht.
Würde ich trotzdem noch gerne die Frage nachreichen, die sich da ergeben hat. Ist das zulässig? Ist das irgendwie verhinderbar, dass sozusagen unangenehmen Daten jetzt entfleucht wird, indem man sie gar nicht erfasst? Es gibt ja auch eine ganze Menge von Statistiken, wo man diesen Verdacht sehr schnell haben könnte, die nicht mehr erstellt werden.
Also ich glaube nicht, dass es... Also derzeit ist es jedenfalls zulässig, dass ein Gremium wie die Regierung sagt, wir führen keine Protokolle, wenn man das, und das ist natürlich eine originelle Form von Datensparsamkeit, nicht? Und es ist ein interessantes Beispiel dafür, wie Recht dazu tendiert, zunehmend in irgendwelche informellen Kategorien abgeschoben zu werden, nicht? Das stimmt alles. Wenn man das ändern wollte, müsste man eine gesetzliche Verpflichtung der Regierung schaffen, ein Protokoll zu führen, was jetzt nicht undenkbar wäre, aber eben eine politische Forderung, nicht geltendes Recht.
Wie sieht das mit den persönlichen Daten aus? Da gibt es ja ganz unterschiedliche, wie soll ich sagen, kulturelle Einstellungen. Also in Schweden zum Beispiel bekomme ich sehr, sehr weitgehende Auskünfte über meine Nachbarn, wenn ich möchte, bis hin zur Steuererklärung, was in Österreich, glaube ich, einen ziemlichen Aufschrei verursachen würde. Wie ließe sich das auf EU-Ebene handhaben?
Naja, es lässt sich nur schwer handhaben, nicht? Also wir haben uns, also grundsätzlich jetzt mal eine Frage, ob diese Unterscheidung überhaupt sinnvoll ist, nicht? Also als das Datenschutzrecht begonnen hat, irgendwann in den späten 70er und frühen 80er Jahren, hat das Bundesverfassungsgericht 1983 in Deutschland geschrieben, dass eigentlich jedes Datum potenziell gefährlich ist und dass es eben diese Grundunterscheidung nicht geben soll, weil jede Information in einem anderen Kontext gefährlich werden kann. Der europäische Richtliniengeber 1995 hat dann eine Unterscheidung eingeführt zwischen normalen personenbezogenen Daten und sensiblen Daten. Und die sensiblen Daten sind sowas wie vielleicht der ethische Minimalkonsens, den man in Europa finden hat können für Dinge, die besonders schützenswert sind. Da gehört dazu die rassische oder ethnische Herkunft, ein Datum, das zum Beispiel in den USA völlig unproblematisch ist. Dort ist das Standard, das überall steht, ob jemand, also welcher rassischer oder ethnischer Herkunft jemand ist. Also in Europa ist es die rassische oder ethnische Herkunft, es ist die politische Überzeugung, es ist die Gewerkschaftszugehörigkeit, es ist die sexuelle Orientierung, es ist die Gesundheit. Das sind so die Dinge, bei denen wir uns in Europa offenbar einig sind, dass sie besonders heikel sind. Aber sowas wie Einkommensdaten zum Beispiel kommen in dieser Liste schon nicht vor. Oder auch so Dinge wie Bewegungsprofile kommen an sich in dieser Liste per se mal nicht vor. Ja? Also das ist sozusagen der Minimalkonsens der 90er Jahre, den wir jetzt im 21. Jahrhundert immer noch haben, zwischen dem, was besonders gefährlich ist und dem, was weniger gefährlich ist. Mehr ist es nicht.
Und in welche Richtung sollte sich das entwickeln?
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich bin gar nicht sicher, ob die Grundunterscheidung überhaupt Sinn macht. Ja? Also ob das an sich richtig ist, dass es diese Differenzierung gibt. Weil ich mir vorstellen kann, dass es viele auf den ersten Blick nicht sensible Daten gibt, die auf den zweiten Blick durchaus sehr viel sagen über Personen, die das so nicht haben wollen. Aber wenn man diese Unterscheidung immer noch haben will, dann steht man in Europa vor dem Dilemma, in dem man auch im Datenschutzrecht immer steht, nämlich entweder mehr Harmonisierung und das bedeutet mehr Kompromiss und mehr Aufweichung, weil es eben Unterschiede gibt, oder mehr Regionalisierung, dann kann halt jeder weitermachen, wie er will. Und die Datenschutzgrundverordnung geht irgendwo einen Weg dazwischen, an vielen Stellen. Ja.
Wenn ich vielleicht noch was dazu sagen darf, das geht nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung dabei. Ich glaube, also instinktiv oder nicht nur instinktiv, aber ich glaube, man liegt nicht ganz falsch darin, wenn man zumindest versucht, gegen beispielsweise ein staatliches Interesse, was häufig zu beobachten ist, Daten zu nicht personenbezogenen Daten zu erklären, erstmal in der Regel dagegen zu steuern und zu sagen, so, man muss aber ganz genau gucken, welche nicht eventuell doch personenbezogen sind. Jetzt gucke ich natürlich wieder aus der Perspektive von Geheimdiensten und Innenbehörden, die, so haben wir das im Untersuchungsausschuss jedenfalls erlebt, und das ist, glaube ich, auch nicht nur da zu beobachten, zum Beispiel die Tendenz haben, möglichst viele Daten zu nicht personenbezogenen deswegen erklären zu können, um sie einsammeln und auswerten zu können. Und ein ganz klassisches Beispiel, das gerade auf Konferenzen wie dieser auch häufig diskutiert wird, ist die Frage nach Metadaten, sind die personenbezogene Daten oder nicht? Das ist in der Datenschutzdiskussion, würde jeder sagen, ganz klar sind Metadaten in der Regel personenbezogene Daten. Es sei denn, es sind jetzt technische Metadaten wie Protokolle, die benutzt werden oder so. Und wir waren in unserem Untersuchungsausschuss aber mit der findigen Erklärung konfrontiert, dass gesagt wurde, naja, also bei Telekommunikationsdaten sind Metadaten hier bei uns, also Telefonnummern oder wer wann mit wem telefoniert oder geemailt hat, zwar personenbezogen, aber beispielsweise in Afghanistan, da wo jetzt der Bundesnachrichtendienst sehr aktiv ist, da sind E-Mail-Metadaten eigentlich oder auch Telefon-Metadaten überhaupt nicht personenbezogen, denn das ist ja viel, viel schwieriger, sowohl für den BND als auch für die US-Nachrichtendienste. Es gibt ja da kein Telefonbuch, da kann man ja diese Metadaten oder wenn man eine Telefonnummer hat, gar nicht so einfach einer Person zuordnen. Insofern ist das für uns auch nicht personenbezogen und die Konsequenzen davon, die sind dann gleich wesentlich drastischer, denn warum der Bundesnachrichtendienst wie auch US-Dienste Telefonnummern in Afghanistan versuchen einzusammeln, ist, weil sie mit Hilfe dieser Metadaten Drohnenziele lokalisieren von Menschen, die dann umgebracht werden. Also das ist sozusagen nochmal eine ganz andere Hausnummer von welche Bedeutung personenbezogene Daten haben können, aber aus diesem Erlebnis der letzten 3 Jahre würde ich sagen, man muss auf jeden Fall gucken, dass man versucht, diese Grenze immer wieder ein bisschen zurückzuschieben, da wo sie eigentlich hingehört.
sozusagen. Wenig, nein, was mir da bei dieser politischen Debatte ja nur als Beobachtung auffällt, ist, dass es natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen von Datenschutz schon in den europäischen Ländern gibt. Viel von dem, was aber gesammelt wird, ja ohnehin in anderen Ländern gesammelt wird, in Amerika vor allem. Siehe zum Beispiel NSA-Ausschuss. Und mir dann einfach die politische Fantasie fehlt, wie man die verschüttete Milch wieder zurück in die Box kriegt.
Ja, aber die Frage ist jetzt, ob es eine gute Taktik wäre, sozusagen hierzulande auch die Boxen aufzustellen und na, wann die Amis das...
Bei ihr das jetzt?
Wenn, keine Ahnung. Wir in Summe, da sind wir wieder. Zu argumentieren, wenn die das dürfen, dann wollen wir das aber auch.
Gar nicht. War eine reine Feststellung, keine politische Forderung.
Ich denke mir, dass das rechtlich auch schon recht problematisch sein könnte, wenn es um Veröffentlichungen geht, würden ja theoretisch eigentlich die Mediengesetze der gesamten Welt gelten, inklusive bei der Korea.
Also das Problem kann man jetzt entweder sehr grundsätzlich diskutieren, dann fällt man zurück in die 80er Jahre, als das mit dem Internet sozusagen das erste Mal zu flutschen begann, ja, und als die Leute draufgekommen sind, dass das irgendwie grenzenlos ist und daher viele Dinge mit nationalem Recht nicht ohne weiteres regelbar sind. Und dann ist die Antwort, das ist immer noch so, ja, und es ist immer noch leider so, dass es weltweit nicht absehbar ist, dass es irgendeine Art von Minimalkonsens darüber geben könnte, wie man mit dem Problem umgeht, dass in dem Moment, in dem es einen gibt, der sich nicht an die Regel hält, also zum Beispiel einen Staat, der dann typischerweise der ist, der für alle, die sich auch nicht an die Regeln halten wollen, besonders attraktiv ist, was also zu seinem Race-to-the-Bottom-Effekt führt letztlich. Und sozusagen die globale Einigung darüber, was im Internet verboten sein soll, ich glaube, das ist noch... Das ist noch ein Stück, bis wir das erreicht haben. So, das wäre die grundsätzliche Antwort. Die jetzt sozusagen langweiligere rechtliche Antwort, zumindest aus der Sicht der Datenschutzgrundverordnung, wäre, dass die Datenschutzgrundverordnung für sich in Anspruch nimmt, immer dann europäisches Recht anwendbar zu sehen, wenn entweder erstens der internationale Player eine Niederlassung in Europa hat, also Google in Irland sitzt, dann also irisches Recht anwendbar ist, oder wenn das nicht der Fall ist, wenn regelmäßig Europäerinnen und Europäer mit diesem Dienst adressiert werden sollen. Auch dann nimmt Europa für sich in Anspruch, dass europäisches Recht anwendbar sein soll. Das Problem ist halt nur dann, dass das leider nicht besonders gut durchsetzbar ist, nicht? Also schon in den USA und erst recht in Kasachstan oder in China, nicht? Und, aber das ist jetzt kein spezifisches Datenschutzproblem, nicht? Das ist im Grunde genommen ein Globalisierungsproblem, ne? Oder ein Globalisierungsthema. Aber ich möchte noch was zu dem Personenbezug sagen. Das ist sehr richtig, nicht? Dass diese Grundfrage, also was ist eigentlich ein personenbezogenes Datum, nach mittlerweile 30 Jahren Datenschutzrecht noch immer nicht wirklich geklärt ist. Und das ist eigentlich eine totale Katastrophe dieses Rechtsgebiets, weil es eben die Eingangsfrage ist, ja. Nichts beginnt im Datenschutzrecht, bevor nicht diese Frage beantwortet ist. Und wir haben 30 Jahre gebraucht, um die sehr triviale Frage, ist eine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum, ja, 30 Jahre, um die beantwortet zu bekommen. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, vielleicht meint der EuGH das anders, als es da steht, ja. Also, und das ist, wie gesagt, ein winziges Detail. Es ist nur die IP-Adresse, ja. Es gibt 100.000 solche Beispiele, wo man diese Diskussion ganz entschieden führen kann. Und sie wird jetzt gerade in Brüssel ja wiedergeführt rund um die E-Privacy-Verordnung. Letztlich ist das auch so eine Frage, nicht? Für Facebook, Google und so weiter, die argumentieren ja sofort immer, ähnlich wie ein Geheimdienst, damit, dass sie sagen, mich interessiert nicht, ob das jetzt Herr Müller oder Frau Meier ist, mich interessiert eigentlich nur das Cookie auf der Maschine und wer dahinter sitzt, ist mir wurscht. Selbes Problem, selbe Frage, seit 30 Jahren ungeklärt. Und vielleicht ist der Ansatz falsch. Vielleicht geht es also gar nicht darum, dass man personenbezogen versus nicht personenbezogen differenzieren muss, sondern vielleicht ging es um Alternativen, also zum Beispiel besonders riskant für den Betroffenen. Aber so weit ist man auch noch nicht.
Da würde ich gerne einhaken bei besonders riskant für den Betroffenen, weil ich finde, da gibt es auch eine grundlegende strukturelle Problematik, was es die Journalisten betrifft. Wenn es darum geht, dass ich Daten oder Informationen bekomme, einerseits, wie gehe ich damit sicher um, wenn ich sie veröffentliche? Das ist das, was du ja teilweise auch erwähnt hast, was ja zum Beispiel Intercept passiert ist. Und dann aber noch viel früher auf einer anderen Ebene zu sagen, wie schütze ich meine Quelle, meinen Informanten bestmöglich? Und da, finde ich, stoßen wir an einen Punkt, wo ich sagen muss, mir zumindest fällt auf, oder ich stelle jetzt einfach mal diese Vermutung in den Raum, dass viele Journalisten sich viel zu wenig damit auseinandersetzen, präventiv, was kann ich machen, wie kann ich meine Quellen und Informanten, schon bevor sie vielleicht auf die Idee kommen, mir Daten geben zu wollen, so schulen und informieren, dass es ihnen auch gar nicht passieren kann. Oder im besten Fall muss ich sagen, so selten wie möglich, weil die hundertprozentige Sicherheit gibt es ja nicht. Aber dass ich ja schon von meiner Seite sagen kann, ich mache das Bestmögliche im Vorfeld schon, um dich zu schützen. Dass du zum Beispiel nicht über deinen Arbeits-PC auf meinen Briefkasten gehst. Dass du schauen musst, von welchem Handy mache ich das? Mache ich das vielleicht auch gar nicht von meinem persönlichen? Wie kann ich meine Mails verschlüsseln? Bringt mir das überhaupt etwas? Also da gibt es eine lange Liste und das ist zumindest jetzt die Beobachtung, die ich gemacht habe, vielleicht kann mir der Martin das beantworten. Mir fällt kein österreichisches Medium ein, das eine ansatzweise hilfreiche Anleitung hat für Informanten, mögliche Informanten, damit sie diese Daten wirklich auch so sicher, wie das halt zu dem Zeitpunkt geht, präventiv spenden können, sage ich jetzt.
Ich würde auch noch hinzufügen, nämlich den Umgang danach. Ich glaube, dass bei vielen Journalisten, selbst wenn sie dann so einen Briefkasten haben oder hätten.
Ja, aber der Briefkasten alleine ist es ja nicht.
Wie gehe ich dann als Journalist mit diesen Daten um? Weil du musst diese Daten ja verifizieren, du musst ja schauen, stimmen die, passen die, was ist die Geschichte in diesen Daten und mit diesen Daten dann ja noch weiter recherchieren und vielleicht diese Daten dann auch anderen zeigen und sagen, okay, stimmt das?
Ja,
und
wie gehe ich dann mit diesen Daten um? Das ist ja das, was bei Intercept quasi im Worst Case nicht funktioniert hat.
Genau, wie gehe ich dann mit diesen Daten um, dass ich dann nicht über diesen Umweg erst recht wieder vielleicht meine Quelle offenlege. Und das, da glaube ich, ist noch sogar die viel größere Baustelle, weil einen Briefkasten zu bauen und das irgendwie herzurichten, ist auch schwierig. Aber
es ist ja nicht mit dem Briefkasten getan. Nur weil ich da jetzt sage, das ist eine sichere Veröffentlichungsplattform, hau mal dein Zeug drauf und dann bist du sicher, das stimmt ja nicht. Sondern da gibt's ja, und das kann ich jetzt halt von der deutschen Medienlandschaft erzählen, wie bei BR Data machen das so, aber auch bei Zeit Online und der Süddeutschen, wo ich vorher war, da gibt's dann auch einfach wirklich eine Anleitung mit, das sind die Tipps, falls Sie uns Informationen einmal geben wollten. Bitte beachten Sie das, machen Sie das auf keinen Fall. Es gibt diese Möglichkeiten, wie Sie sich schützen können, aber trotz allem müssen wir so ehrlich sein, dass wir sagen, die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir versuchen unser Möglichstes. Ich finde, das liegt auch in unserer journalistischen Verantwortung. Und da komme ich jetzt aber wieder zu dem Punkt zurück, das sehe ich in Österreich nicht. Hm. Also ich finde es super, wenn es Briefkasten gibt, aber mit einem Briefkasten ist es halt nicht getan. Nicht
gemacht, ja. Dazu kommt ja sozusagen noch aller anderer Kontakt mit möglichen Informanten, der nicht über Briefkästen abläuft. Absolut. Ich kenne also von allen Journalisten, die ich kenne, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, ich würde sagen, unter 5% sind in der Lage, ihre E-Mails zu verschlüsseln.
Und das geschweige halt gar nicht,
irgendwas anderes. Und also wenn es hochkommt, sieht man eine gewisse Betroffene, wenn man sagt, naja, aber es geht ja nicht um euch, sondern ihr müsst eure Quellen schützen, das habt ihr ja gelernt. Und wisst ihr, und dann kommt so ein.
Und ich finde, das ist auch Teil unseres Jobs. Die mögliche Quelle muss nicht best informiert sein, wie ich da jetzt sicher kommunizieren kann, sondern das ist Teil meiner Verantwortung und Teil meiner Aufgabe, damit ich eben präventiv im Vorfeld schon sage, das sind die Möglichkeiten, aber natürlich läuft es dann vielleicht auch darauf hinaus, zu sagen, wir treffen uns privat. Aber trotzdem müssen wir ja irgendwie einmal in Kontakt kommen und das kann ich ja nicht meiner möglichen Quelle überlassen. Also da mache ich es mir als Journalist sehr leicht.
Und dann kann man aber vielleicht den Stab auch noch weiterreichen an die Redaktionen, die in der Regel die Technik nicht zur Verfügung stellen, die man bräuchte, um in der Redaktion sicher zu kommunizieren.
Absolut.
Ja, es gibt diese schöne Geschichte von Kurt Kuch, deswegen kann ich sie erzählen, weil er hat sie auch selbst immer oft erzählt, Das ist nämlich im News Tower, der liegt gleich am Donaukanal mitten in Wien, wo seine Redaktion war, muss es unten sein richtiges Häufchen an Handys geben, weil er ist immer runtergegangen mit seinen Burner-Phones und hat sie dann in den Donaukanal geworfen. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte erfunden hat oder nicht, aber sie ist auf jeden Fall gut genug, dass ich mir nicht sicher bin, ob wie viele Journalisten in Österreich überhaupt schon mal ein zweites Handy besitzen mit einer SIM-Karte, die sie für solche Dinge verwenden. Also schon diese ganz einfachen Dinge, diese ganz simplen Dinge, E-Mail verschlüsseln, da brauche ich jetzt in aller Regel auch keine große IT-Technik, die mir in der Redaktion das macht. Das kann ich unter Umständen auch selbst hinbringen. Also diese ganz fundamentalen, grundsätzlichen Dinge, da mangelt es bei vielen Journalisten leider schon, weil es zum großen Teil auch so geht und die Geschichten, die ich dadurch nicht kriege, die kriege ich ja nicht mit. Das ist ein bisschen das Problem.
Ich würde da schon gerne nachhaken, einfach weil es mich wirklich interessiert, auch zu sagen jetzt, aber inwieweit findest du, Martin, dass die Redaktionen da auch wirklich proaktiv genug Informationen, genau.
Gar nicht, absolut, du hast völlig recht. Ja, also es ist, die Redaktionen sind halt die Redakteure, die Journalistinnen und Journalisten. Und da gibt es in Österreich ein paar, die das sehr wohl machen, aber natürlich viel zu wenig. Aber
ich finde es öffentlich nicht. Also wenn ich sagen will, ich will mich vorab informieren, wie könnte ich dir quasi Informationen sicher geben, habe ich auf österreichischen Medienseiten mir fällt keine ein. Keine einzige, wo ich sagen kann, das hilft mir ein bisschen.
Sag's. In dem Sinne. Du wartest schon drauf, sag's. Nachdem du dir böse Fragen eigentlich gewünscht hast, möchte ich da jetzt einhaken. Deine Antwort hat
nicht so. Wir haben einen sicheren Upload, darf ich jetzt immer sagen.
Nein, den habt ihr nicht.
Darf ich nicht sagen? Nein, wir haben versucht, das Problem anzugehen. Das ist aber noch Work in Progress, weil das ist auch alles nicht ganz so einfach, das irgendwie herzustellen. Das macht man nicht einfach so schnips. Wir haben auf QVV.at einen, wie nennen wir es jetzt, vertraulichen Kontakt, der aber noch nicht so sicher ist, wie er sein sollte.
Auf und da kommt gut auch Deutsch eine Babyklappe für Whistleblower und solche, die es werden wollen, allerdings nicht lang und nicht sehr oft. Also die technische Beurteilung, die ich bekommen habe, war eigentlich mehr das ein Honeypot fürs BVD, wenn sie Leute abfangen wollen.
Wäre es ein schlechter Honeypot, weil da ist auch noch nicht wahnsinnig viel reingekommen. Das ist auch noch im Werden. Also ist auch ein bisschen viel verlangt, das jetzt einfach mal so schnell auf die grüne Wiese zu stellen. Da ruft man jetzt auch nicht einfach mal schnell bei Microsoft an und sagt, bitte, nimmt die Lösung und implementiert sie.
Ich würde es allerdings von der grünen Wiese entfernen, wenn es eine Gefahr darstellt. Und das war das Urteil der technischen Inspektion.
Kann ich jetzt so nicht sagen, mittlerweile aber glaube ich nicht mehr. Also, da haben sie nachgebessert, aber nehme ich gerne mit, wenn das so ist.
Wurde heute Nachmittag angeschaut. Gut, liebe Grüße an die IT-Abteilung. Wenn Sie sich melden bei mir, kann ich auch gerne eine detaillierte Liste
der monierten Punkte weitergeben. Da kommt noch was.
Also Whistleblowing spielt auf jeden Fall eine große Rolle im Konzept von QVV und Addendum.
Ja, wobei ich immer noch glaube, dass der große Teil der Sachen nicht über Babyklappen und dergleichen reinkommt, sondern über klassische Quellen, über Kontakte, über normale journalistische Arbeit. Und deswegen finde ich ja viel relevanter, wie man dann damit umgeht. Und das heißt halt AirGap Computer, das heißt eigene Büros und solche Geschichten. Und die gibt es bei uns. Der Rainer Fleckl und sein Team arbeiten zurzeit gerade an einem großen Projekt in einem eigenen Büro irgendwo. Nicht mehr ich weiß wo genau, spielt auch keine Rolle. Solche Dinge gibt es bei uns und das ist auch gut so. Das finde ich wesentlich relevanter.
Dann würde ich noch gerne etwas aufgreifen, was vorher von dir gesagt wurde. Man kann Daten oft nicht gleich beurteilen in ihrem Wert. Sie verändern sich. Manchmal schlummert etwas drin, was erst viele Jahre später zum Stolperstein werden kann. Beispiel die Plagiatsgeschichten mit den Diplomarbeiten und Dissertationen, wie die geschrieben worden sind, hat kein Mensch daran gedacht, dass das jemals automatisch durchsuchbar sein wird. Wie kann man sich da schützen? Kann man, ich meine, ich habe schon öfter mal gehört, Daten sollten mit einem Ablaufdatum versehen werden und derlei Dinge. Das scheint mir aber alles rechtlich vielleicht schön gedacht, aber technisch nicht praktikabel.
Ja. Also das war natürlich, das war so vor 3 bis 4 Jahren oder 5 ist es vielleicht jetzt schon her, ein großes Thema. Nicht? Da ist ein Buch geschrieben worden und dann ist dieses Recht auf Vergessenwerden erfunden worden. Und der Topos dahinter war, dass eben Menschen vergessen und Maschinen nicht, den ich schon damals ziemlich simplifizierend fand, diesen Topos. Aber ich glaube nicht, dass man sich davor sinnvoll schützen kann, außer dass man sich darauf einstellt. Ja, also der einzige Schutz ist Datenvermeidung letztlich, als das ganz alte Prinzip. Aber dass irgendwie Daten, also es ist ja eine ganz komische, ein ironisches Dilemma. Nicht? Auf der einen Seite sind wir alle davon betroffen, dass Daten potenziell nie verschwinden. Und auf der anderen Seite verschwindet ununterbrochen irgendetwas im absoluten Nirvana und ist nie wieder verfügbar, nicht? Und in diesem Dilemma bewegen wir uns ständig. Ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich weder, dass man das maschinell, noch dass man es gar rechtlich in den Griff bekommen kann, außer eben ganz am Anfang Vermeidung des Anfalls. Punkt.
Datensparsamkeit. Genau. Wie wir hören, der Bundesrat übt sich schon darin.
Altes Prinzip, allerdings auch ein Prinzip, von dem ich nicht mehr ganz, also ich meine, lässt sich leicht sagen, lässt sich leicht fordern. Jeder von uns lebt ein, oder fast jeder von uns lebt ein ganz anderes Leben. Ja? Nämlich des ständigen und immer mehr werdenden Generierens von Daten.
Irgendwer einen Ausweg? Eine Idee? Na dann wäre das vielleicht ein guter Moment, nochmal ins Publikum zu geben.
Wir haben eine Frage aus dem Publikum, die, glaube ich, relativ direkt an den Martin Tür geht. Ja. Und zwar geht es darum, ihr habt einen Artikel bezüglich dem Staatstrojaner bei Addendum dabei. Und die Frage ist, ich weiß natürlich nicht, ob du darüber weißt, aber du bist ja jetzt der Ansprechpartner.
Ja. Ich nehme die Frage gerne mit, ich fürchte ich, aber ja.
Wie ihr diesen rechtfertigt, da dieser in erster Linie die Position des Bundesministeriums wiedergibt. Ich gebe das jetzt mal so weiter.
Okay, tu mir da wahnsinnig schwer. Ich nehme an, der ist heute erschienen beim neuen Projekt. Deswegen tue ich mir da jetzt wahnsinnig schwer, ihn zu beurteilen, weil ich heute selbst nicht in der Redaktion war und an dem Projekt nicht mitgearbeitet habe. Tue ich mir wahnsinnig schwer, ehrlicherweise.
Frage-Antwort.
Ich leite die Frage gerne weiter und wenn es den Wunsch nach einer Antwort gibt, vielleicht mit einer Kontaktmöglichkeit gerne auch eine Antwort.
Das nehmen wir auf. Wir werden nachhaken und werden das bei uns gerne dann quasi auch kundtun. Ja, ist das in meinem Sinne. Gibt es eine weitere Frage noch aus dem Publikum? Im Moment nicht. Auf Twitter, glaube ich, ist es auch gerade diesbezüglich ruhig. Herbert, vielleicht noch so eine abschließende kurze Runde?
Dann würde ich noch gern ein Stichwort aufgreifen, das auch schon gefallen ist. Datenschutzgrundverordnung. Ändert sich dadurch etwas für die journalistische Arbeit?
Also kurze, lange Antwort. Es laufen momentan unglaublich viele Menschen durch die Gegend, die in ganz Europa erfolgreich Geschäfte dadurch entwickeln, dass sie sagen, da kommt was ganz Großes und ist ganz wichtig und es ändert sich wahnsinnig viel und ihr müsst jetzt alle compliant sein und es gibt ganz viel Haftungsrisiko und so. Ganz viel davon ist meiner Meinung nach Regen machen, also Angst machen, Geld machen. Und viele Details ändern sich, aber die großen Dinge ändern sich nicht. Und auch die großen Dinge, was jetzt die journalistische Arbeit und die Freistellung des Journalismus von datenschutzrechtlichen Grundstandards betrifft, ändert sich nicht. Wenn man optimistisch ist, kann man sogar sagen, dass es an einigen Stellen vielleicht besser wird als bisher, weil es klarer wird, dass zum Beispiel der einzelne Blogger oder die einzelne Bloggerin auch vom Medienprivileg partizipieren wird können, anders als bisher. Aber sozusagen die Grundaussagen bleiben im Wesentlichen gleich, gerade auch im Journalismus.
Wenig Änderung. Wie seht ihr das als Journalisten?
Ich finde es eher interessant, wie wenig darüber berichtet worden ist. Erich Möckel hat da einen super Artikel geschrieben. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube am Freitag ist er erschienen, vergangenen Freitag. Wie erfolgreich eigentlich da wiederum das Lobbying der ganzen Medienverleger war, weil so gut wie gar kein Medium wirklich einfach über diesen Gesetzestext oder vielmehr den Verlauf und die Entstehung darüber berichtet hat und was das dann eigentlich auch für uns als Journalisten heißt, weil es natürlich ein wahnsinnig wichtiger Gesetzesbaustein ist im Datenschutz und Konsumentenschutz.
Wie sieht das bei euch aus? Gibt es da schon eifrig Workshops zu dem Thema?
Nein, ich glaube auch nicht, dass sich da wahnsinnig viel jetzt im täglichen
der täglichen Arbeit der Journalistinnen und Journalisten tatsächlich ändert. Ich glaube, dass es für manche Teilbereiche sich sicher ein bisschen was ändert, aber jetzt für die Geschichten, die ich mache oder vielleicht auch viele meiner Kollegen, glaube ich nicht, dass da jetzt im täglichen Bereich sich was tut. Ich glaube ja eher, dass ich habe eher die Hoffnung, dass man vielleicht jetzt endlich dann auch in Österreich diverse Dinge angeht, hoffentlich, wenn Brüssel da jetzt was macht, dass man vielleicht auch in Österreich zum Beispiel das Thema Amtsgeheimnis irgendwann einmal angeht, zumindest löst, eh nicht, ne? Aber zumindest mal angeht. Ja. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Ja, ich auch nicht, aber es dauert.
Wenn ich recht informiert bin, gab es da doch schon sogar einen Gesetzesentwurf, der ja. aber dann ja. irgendwie, weil sie dann gesagt haben, na, das kriegen wir nicht durch, das legen wir wieder entlaut, wieder verschwunden ist.
Genau. Ja. War nicht der erste.
Ich wollte gerade sagen, es gab schon mehrere.
Ja. Das klassische österreichische Beispiel eines Gesetzes, für das alle sind und das trotzdem nicht kommt.
Ich hätte mir das eher bei ein paar anderen Gesetzen gewünscht, dass sie dieses Schicksal erleiden. Stichwort Bundestrojaner zum Beispiel, der uns auch mit der neuen Regierung sicherlich bald munter entgegengaloppieren wird. Kann ich mir kaum vorstellen, dass sie darauf verzichten. Ja, die Stunde ist fortgeschritten. Vielleicht machen wir eine Abschlussrunde. Was würdet ihr euch...
Entschuldige, darf ich mich noch kurz einhängen? Wir hätten noch eine Frage aus dem Publikum.
Bitte darum.
Danke, tut mir leid, dass ich wieder ich bin. Ich habe das jetzt mit der Datenschutzverordnung, das ist ein spannender Punkt, und ich sehe das ein bisschen aus NGO-Sicht, weil ich natürlich in NGOs engagiert bin. Und da besteht ein bisschen die Angst, zumindest teilweise, dass dieses neue Gesetz eigentlich tatsächlich nicht so großartig was ändert an den Inhalten, aber durch die hohen Bestrafungsmaßnahmen, die es vorsieht, eigentlich sehr gut, das heißt sozusagen Freibrief zur Unterdrückung der freien Rede und zur Aufdeckungsarbeit und so weiter genommen werden kann, weil es natürlich erlaubt, dass man bei denen, wo man genau hinschauen möchte, dann das volle Strafmaß nutzen kann, bei anderen schaut man halt einfach nicht hin. Habt ihr da irgendwelche Eindrücke, Gefühle dazu, wie das in der Praxis ist? Also es gibt offensichtlich die Verdachtsmomente in manchen Kreisen.
Ich würde es dir sehr gerne überlassen.
Also die erste Antwort ist, alles, was von Datenschutzbehörden an Strafen verhängt werden wird, wird gerichtlich überprüfbar sein. Also muss man, wenn man grundsätzlich an die Unabhängigkeit von Gerichten glaubt, sagen, selbst wenn es so eine gezielte Aktion einer an sich unabhängigen Behörde gäbe, wäre das gerichtlich noch prüfbar. Zweitens ist es ein zentrales Versprechen der Datenschutzgrundverordnung gewesen, zu sagen, dass das Durchsetzungsproblem, das es bisher im Datenschutzrecht gegeben hat, ganz unbestrittenerweise auch deswegen gegeben hat, weil eben die Strafen so niedrig waren. Nicht? Also ein Verstoß gegen das geltende Recht war billig genug, um von jedem Vorstand in Kauf genommen worden zu sein, und das würde sich jetzt ändern. Das hätte ich vor 3 Jahren noch eher lustig gefunden, das Argument. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es richtig ist, also dass vor allem internationale Unternehmen derzeit aus genau einem Grund sich mit europäischem Datenschutzrecht beschäftigen, nämlich eben dem, dass ein Verstoß teuer ist. Wenn das richtig ist, dann ist das die NGO-Problematik eine unerwünschte Nebenwirkung vielleicht, aber sicher nicht das, was erwünscht war oder was im Fokus war. Und die dritte Bemerkung, ich meine, das Recht sich für alles Mögliche missbrauchen lässt, ist jetzt nichts, was das Datenschutzrecht von allen anderen Gebieten unterscheidet.
Sonst wer noch Bedürfnis, sich dazu zu äußern? Vom Podium? Nein. Noch Fragen aus dem Publikum? Gut, na dann kommen wir zur Abschlussrunde. Wo seht ihr einen dringenden Handlungsbedarf, dass sich etwas ändert im Umgang mit Daten?
Also ich kann das vielleicht ganz kurz machen, weil ich das vorher schon so ausführlich gemacht habe. Ich finde halt wirklich, und da spreche ich auch als Journalistin, dass halt auch Journalisten sich viel mehr damit auseinandersetzen müssen und sich auch fortlaufend weiterbilden müssen, weil das Teil unseres Jobs ist und unserer Verantwortung gegenüber möglichen Quellen, wie man die bestmöglich schützen kann, präventiv, während der gemeinsamen Arbeit, aber auch dann quasi nach der Veröffentlichung, ganz klar.
Also wenn ich gleich weitermache, ich glaube, dass, also was sich unbedingt ändern muss, wenn sich irgendwas ändern muss, ist eine Intensivierung der hinter diesen ganzen datenschutzrechtlichen Diskussionen stehenden Wertedebatten. Und das ist etwas, was wir gerade in Zeiten wie diesen, in diesen politischen Zeiten brauchen werden. Ja. Also was sind eigentlich die hinter dem jeweiligen Normtext stehenden Ziele? Also Sicherheit versus Freiheit, ja, informationelle Selbstbestimmung versus kollektives Interesse, journalistische Unabhängigkeit versus informationelle Selbstbestimmung und so weiter. Im Grunde genommen sind das alles Werte, die dahinter stehen, und ich sehe nicht so wahnsinnig viel an Diskussionen in Österreich. Das wäre das Erste. Und das Zweite, ich finde den Hinweis mit der Technik, sozusagen mit der Angewiesenheit auf technische Lösungen für Journalistinnen und Journalisten sehr wichtig, dass also die Veranstaltungen wie diese letztlich auch dazu da sind, um und wichtig sind und vielleicht mehr werden müssen, um klarzumachen, dass die Antwort auf irgendein beliebiges soziales Problem nicht zwingend im Recht liegt, sondern meistens in der Technologie.
Ganz bei der Katharina, ich würde nur eins hinzufügen, vielleicht auch, gerade was Journalisten in Österreich betrifft, vielleicht auch ein bisschen mehr Streitlust, um die Daten zu kämpfen. Ein schönes Beispiel finde ich ja den großartigen Finn Hametner, der sich beim Thema Eurofighter, ich weiß nicht wie lange, vor Gerichten gestritten hat, um da Verträge, ich glaube, es waren die Gegengeschäfte zu kriegen, also die Liste, wer da irgendwie verdient hat. Und der wahnsinnig lang drum gekämpft hat, und das haben alle anderen innenpolitischen Journalisten nicht probiert, obwohl das eines der zentralen innenpolitischen Themen der letzten 10 Jahre war. Also das zahlt sich auch aus, wenn man dann einfach eine wahnsinnig gute Geschichte hat und mehr Streitlust, um die Daten dann auch tatsächlich zu kämpfen und vielleicht die paar Meter extra zu gehen. Das würde ich mir wünschen von manchen Journalisten, zusätzlich zu dem schon angesprochenen, mal überhaupt sich darüber ausbilden, was es denn gibt und wie ich denn mich da bewege als Journalist.
Wie mir Matthias Hutter verraten hat, ist es teilweise sogar möglich, als Österreicher von Österreich aus ebenso Sachen wie Kaufverträge der Regierungen von anderen Ländern zu bekommen. Nicht aber von Österreich. Also da sind wir wirklich Entwicklungsgebiet.
Absolut. Du, wenn man hier arbeitet, muss man halt irgendwie dann, wie soll ich sagen, kreativ werden und es über andere Wege versuchen. Es ist ja nicht so, dass es nicht schon genug Informationsfreiheitsgesetze gäbe, an denen man sich orientieren könnte. Man will halt nicht. So. In Bayern kann ich zumindest sagen, ist der Innenminister zumindest so weit transparent, dass er offen sagt, dass er kein Informationsfreiheitsgesetz will. In Österreich geht es sich halt nie aus.
Ja, dann liegt es wieder in der Laut rum. Ja, interessanterweise sind es, glaube ich, diese jungen ehemaligen Ostblockstaaten, die uns da um die Ohren fliegen, weil sie halt auch ihr System neu aufgesetzt haben und daher jetzt in Sachen Transparenz einfach wesentlich modernere Ansätze bereits verfolgen als wir.
Ja, ich würde sagen, weltweit fliegen uns alle um die Ohren. Also es gibt da so ein offizielles Rating, was quasi anhand der Gesetze bewertet, inwieweit der Anspruch auf Auskunft garantiert werden kann. Und da ist Österreich unangefochten, ich glaube, seit 7 Jahren letzter. Und es kommen von Jahr zu Jahr mehr Staaten dazu und Österreich verteidigt so diesen letzten Platz voller Stolz. Und ich glaube, wir sind, am Anfang waren wir irgendwie auf Platz 89 von 89 vor 7 Jahren und mittlerweile sind wir 111. von 111., glaube ich. Also ja.
Na, da haben wir schon was sich in Österreich dringend ändern sollte. Wie sieht das in Deutschland aus?
Zum Informationsfreiheitsgesetz bin ich nicht die geeignete Person, aber es gibt noch ein paar andere 3 kleine Anmerkungen zu den Themen, die jetzt diskutiert worden sind, zu denen ich vielleicht noch Ideen habe. Das eine ist, Wenn man über veränderte Datenschutzgesetzgebung spricht und inwieweit das sinnvoll ist, glaube ich, dann ist es wichtig, dabei im Auge zu behalten, dass das alles natürlich wenig voranbringt, solange die Datenschutzbehörden so besetzt sind, wie sie besetzt sind. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland zumindest sind es so wenig Leute, die sich um so viele verschiedene Themen zu kümmern haben, dass alleine deswegen schon ganz viel nicht stattfindet. Was jetzt schon nötig wäre. Das ist das eine. Ein zweites, was mir im Zusammenhang mit Journalismus und Daten und auch Kommunikationssicherheit immer wieder auffällt, ist ein doch relativ unerschütterter Glaube an die eigene Identität als Berufsgeheimnisträger. Und davon, glaube ich, müssen sich Journalistinnen und Journalisten verabschieden, weil großflächig überwacht wird und da wird vor Journalistinnen einfach überhaupt nicht Halt gemacht. Das wird, glaube ich, pauschal einfach alles mit eingesammelt und auch deswegen ist es notwendig, sich mit Sicherungsmaßnahmen zu beschäftigen und das leitet dann so ein bisschen über zu dem dritten Punkt, den ich noch anmerken wollte, dass natürlich Geheimdienste sich um Datenschutzregeln einfach überhaupt nicht scheren und deswegen die Frage, die Snowden nochmal wieder aufgemacht hat, weiter total virulent ist. Ich glaube, die Geheimdienste der östlichen wie westlichen Welt sammeln einfach alles ein, was sie kriegen können. Das nimmt weiter zu, das wird verstärkt ausgewertet mit immer raffinierteren Methoden und das ist, glaube ich, ein Thema, was man dabei immer mitdenken und auch mitdiskutieren muss.
Siehst du da Mittel und Wege, das einzudämmen, dem Einhalt zu gebieten?
Den Datenhunger? Also ich bin im Nachgang der Snowden-Enthüllung, sagen wir mal so im ersten Jahr, als das auch noch verstärkt öffentlich diskutiert wurde, immer wieder gefragt worden, genau diese Frage, was soll man denn da jetzt machen und wie kommt denn sozusagen, im Grunde ist ja diese ganze Idee des freien Internets kaputt gegangen, also das, was ursprünglich mal am Anfang uns viele Möglichkeiten gegeben hat, wurde zu einem Horrorszenario der Totalüberwachung und da drin stecken wir dann jetzt eben leider auch die komplett eine Situation, die unauflösbar zu sein scheint und für mich ist es aber manchmal dann auch ein Vergleich vielleicht mit einer Situation, die vor 20, 30 Jahren ähnlich wie wir auch hatten mit der Auseinandersetzung mit Atomkraft und der Gefährdung für alle Lebewesen, wo auch ich mich erinnere, als ich in die Schule ging, es so aussah, als ob das ein Kampf ist, den wir nie würden gewinnen können, als ob Atomkraft einfach unumstößlich nicht zu verändern ist. Und das ist, glaube ich, mit der Massenüberwachung so ähnlich, dass es jetzt momentan so aussieht, als ob das nicht aufzulösen wäre. Und ich denke aber, wir müssen einfach weiter versuchen, als demokratische Gesellschaften zu sagen, wir können uns nicht von den Geheimdiensten diktieren und bestimmen lassen, wie wir leben. Und wir müssen versuchen, das irgendwann auch wieder zurückzudrehen.
Ich sehe da schon einen großen Unterschied. Das führt jetzt natürlich ein bisschen weit weg von diesem Journalismus-Thema. Es führt eigentlich mehr hin zu dieser Bundestrojaner-Debatte, weil wenn du sagst, das erinnert dich an die Atomdiskussion, da ging es noch um Waffen, die sichtbar waren und zählbar waren. Ja? Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele auch politische Entscheidungsträger ja, eben in diesem Denken des Kalten Krieges, der zählbaren, sichtbaren Waffenarsenale nach wie vor verfangen sind. Also wenn unser Verteidigungsminister von einer längeren Verkaufsveranstaltung zurückkehrt und mit glänzendem Auge spricht von offensiven Cyberwaffen, frage ich mich schon sehr, auf der einen Seite, was er damit meint. Auf der anderen Seite gibt es eben die Begehrlichkeiten Bundestrojaner und einiges mehr und das beruht alles auf der Ausnutzung von Security Leaks.
Ja? Da möchte ich jetzt schon kurz einhaken, weil wir vorher davon gesprochen haben, dass sich Journalisten auch technisch fortbilden müssen. Dasselbe kann man dann, finde ich, auch zu Recht von der Politik verlangen. Aber bei der Politik ist es halt ein bisschen anders wie beim Journalismus. Man wird halt nicht wegen, also das hat, da gibt es keine direkte Rückkopplung zwischen guter Politik und guten Wahlresultaten. Beim Journalismus ist es dann, hoffe ich, schon noch anders, dass gute Geschichten schon noch besser verkaufen. Aber zum Beispiel dieser Verteidigungsminister träumt auch davon, dass man einen Helikopter in Österreich bauen kann und so. Man muss jetzt nicht jede Aussage eines Politikers immer gleich Ganz ehrlich, ja,
die Aussage.
Ich fürchte, Sie haben alle Politiker gerade in Österreich in diesem Sicherheitsbereich haben, fürchte ich, tatsächlich sehr wenig Ahnung von gerade diesem Bereich.
Also wenn ich mir die Äußerungen anschaue, die so im Frühsommer da dahergekommen sind, also kurzzeitig dieses Thema im Mittelpunkt des Wahlkampfes gestanden ist für ein, zwei Wochen, habe ich den Eindruck, die Leute glauben tatsächlich, man kann das Wissen um einen Exploit erwerben, in den Tresor legen, das gehört dann einem, ist urheberrechtlich geschützt und darf von niemand anderem mehr verwendet werden. Und das ist der Punkt, wo ich mir denke, dass eigentlich WannaCry in Österreich leider kaum stattgefunden hat, weil vielleicht hätte das ein paar Leute aufgeweckt. Diese Security Leak ist, glaube ich, bereits 5 Jahre bekannt gewesen und wurde dem Hersteller Microsoft nicht bekannt gegeben, weil ja das NSA sonst seine Zugänge verloren hätte. Und da liegt die Gefahr. Der Staat, der uns eigentlich schützen soll, auch vor Cyberattacken, meiner Meinung nach zumindest, bekommt ein Interesse daran, dass Unsicherheit weiter besteht. Also,
das macht es halt schwierig, weil umgekehrt könnte ich jetzt sagen, dafür hat der Iran kein Atomprogramm. Also umgekehrt könnte ich jetzt sagen, dafür hat der Iran kein Atomprogramm. Macht es jetzt aus gesamtstaatlicher Sicht natürlich schwierig zu argumentieren. Ne? Oft sind diese politischen Debatten halt sehr grau und das macht sie so schwierig aufzulösen. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die im Großen und Ganzen sehr, sehr viel komplexer zu lösen sind und ganz, ganz schwierig anzugehen. Aber ich bin bei Ihnen, sehr viel Know-how fehlt da leider, gerade in der österreichischen Politik.
Ja, in diesem Fall wäre die Lösung gar nicht so schwierig. Es ist dennoch utopisch, es wäre eine Meldepflicht. Egal wer, wann, wie, wo ein Security Leak entdeckt, muss es dem Hersteller melden. Und wenn der Hersteller nicht adäquat reagiert innerhalb einer bestimmten Zeit, wird es generell publiziert. Das würde, glaube ich, einiges bewegen. Aber ich denke nicht, dass das politisch umsetzbar ist. Ja, mit diesem bisschen ins dystopische weisende Ende schicke ich euch jetzt in Socializing, sage ich mal, damit ihr euch noch ein bisschen erholen könnt. Ich glaube, es gibt noch Gastro unten. Falls nicht, habe ich halt gelogen. Ich danke Martin Thür, Nikolaus Forgo, Katharina Felke und Anni Roth für das ganz spannende Gespräch und euch für die Aufmerksamkeit.
Wir danken und verabschieden uns mit einem kräftigen Applaus.